Ich komme ja nicht aus einer religiösen Tradition und das Kirchenjahr war nie ein Jahr, das für mich Orientierung gehabt hätte, aber laut Kirchenjahr und laut Bibel, heute ist Palmsonntag, heute war Emotion, als Jesus eingezogen ist nach Jerusalem. Die Leute waren fröhlich, die haben Blätter hingelegt, Palmblätter, die haben ihre Kleider hingelegt, die haben sich gefreut, der Messias kommt. In der heutigen Zeit wären das wahrscheinlich die Charismatiker und die Pfingstler. Die anderen, die sitzen zu Hause und freuen sich, dass Jesus kommt. Es ist gut so. Ich bin ein emotionaler Mensch. Und wenn ich an Jesus denke, was er für mich getan hat, dann überkommt es mich auch. Dann kann ich manchmal nicht anders, als mich zu freuen und es zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, wir dürfen uns darauf besinnen, dass es was Lebendiges ist und wir dürfen Gott auch die Ehre bringen und zeigen. Wenn ich sehe, wie sich die Leute freuen können beim Fußball und ihm Freude bringen, wir können auch unserem Jesus Freude bringen, wir dürfen uns bewegen emotional. Und wir, die wir hier sitzen, wir gehören nicht zu denen, die eine Woche später dann plötzlich emotional umkehren und sagen, oh, kreuzigt ihn, das ist besser, sondern ich wünsche mir, dass wir wirklich gegründet sind in dem, dass Jesus unser Herr und Heiland ist und dass unsere Freude da ist. Und nächste Woche dürfen wir dem gedenken und uns freuen, dass wir leben dürfen, ewig leben dürfen, dass das, was am Palmsonntag gefeiert worden ist, tatsächlich Bestand hat in unserem Leben, dass wir ewig leben dürfen, dass er unser Messias, unser Heiland ist. Also ich ermuntere euch zu Emotionen und dass er die Gott zeigt. Weil jeder Papa freut sich, wenn er sieht, dass die Kinder sich über ihn freuen. Mamas freuen sich auch. Aber man freut sich, wenn die Kinder Freude zeigen und nicht, ja doch, ich finde es super, dass du mein Papa bist oder meine Mama. Ich finde es wirklich schön. Ich kann mir eigentlich gar nichts Besseres vorstellen. Aber jetzt ist okay, jetzt kümmere ich mich wieder um meine Sachen. Ich ermuntere euch zu Wallung, zu Emotionen. Wir sind im Korintherbrief, es geht weiter im Korintherbrief, im zweiten Kapitel. Zweiten Brief, Kapitel 6, Entschuldigung. Wer hat gerade gedacht, das ist doch falsch? Super, ein paar Leute passen auf. Ja, ich bin in Wallung. Da passiert es, dass manchmal Dinge rauskommen, die vom Gehirn gar nicht so sein sollten. Ich mag einfach mal vorlesen. 2. Korinther 6, Verse 1 bis 10. Wer Bibel da hat, nimm sie bitte, kontrolliert, ob ich nicht einen Blödsinn erzähle. Soll vorkommen. Ich will aber nicht. Kommt gleich nach Kapitel 5. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und Linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebt. Ich danke dir, Jesus, dass du das Wort bist. Ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, dass es bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Ich bitte dich einfach um Gnade für mich, das so weiterzugeben, wie ich denke, dass du heute sprechen willst. Und ich bitte dich um Gnade für jeden, der hier ist, der nachher die Predigt hört, dass die Herzen offen sind, dass wir hören und verstehen, wie Jünger hören und verstehen sollen. Amen. Ja, das ist wieder Wunderbar, ein Satz, der über diverse Verse geht. Das ist immer herausfordernd. Da beginnt man sehr schnell zu lesen und dann bloß noch fertig zu machen bis zum Punkt. Und dann kommt der nächste Satz. 2. Korinther 6 ist eingebettet in den Korintherbrief zwischen den Kapiteln 1 und 5 und den folgenden und hat Bezug zu den anderen Kapiteln. Wir möchten uns erinnern, die vorigen Kapitel gingen um Grundlegendes, um Rahmenbedingungen für diesen Brief und die Beziehung von Paulus zu den Korinthern. Es ging um den Widerstand gegen ihn und seinen Umgang damit, dass er sehr wohl kritisieren muss, was falsch läuft, aber er will nicht er betrachtet diese neuen Lehrer mit der neuen Lehre und deren Selbstverständnis. Und es mündet darin, dass er sagt, guckt mein Lebenszeugnis an, wie ihr mich erlebt habt. Und die anderen kommen mit Empfehlungsschreiben und so weiter. Diplom, Doktortitel, was weiß ich, Bibelschulabschluss. Das hat er herausgestellt. Schaut mein Zeugnis an. Er hat über die Vergänglichkeit unseres Leibes gesprochen und die Verheißung des Evangeliums, das ewige Leben. Ihr wisst noch, die irdenen Gefäße, die zerbrechlichen, dieses Zelt, in dem wir wohnen, das bloß was Vorübergehendes ist, im Vergleich zur ewigen Wohnung im Himmel. Er hat geredet über Gottesfurcht und unseren Auftrag zur Versöhnung, dass wir die Menschen versöhnen sollen, dass wir Botschafter an Christus statt sind. Das sind die Themen, die vorausgingen. Und jetzt geht es um dich persönlich, um die Korinther als Person. Jetzt spricht er sie persönlich an, nachdem diese Rahmenbedingungen einigermaßen geklärt sind. Fängt er an mit Vers 1. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Er ermahnt. Das heißt, Vorsicht, wichtig, ich muss euch jetzt was deutlich sagen, was offenbar so noch nicht ganz angekommen ist oder umgesetzt wird. Eine Ermahnung. Er redet ja vorher auch, er möchte nicht kommen, um Betrübnis zu bringen und so weiter, aber er sagt, Leute, ich ermahne euch, bitte denkt mal nach, stramm stehen, zuhören, umsetzen. Wir ermahnen euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Wir haben Gnade Gottes erfahren. Dass wir errettet sind, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns errettet hat, ist nicht selbstverständlich. Haben wir uns mit nichts verdient. Es ist Gnade. Und diese Gnade haben wir empfangen. Das haben wir geschenkt bekommen. Und nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Römer 8, Verse 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unseres Herrn. Wir haben ein Geschenk, ein Gnadengeschenk bekommen und das kann uns niemand wegnehmen. Aber wer erinnert sich an letzte Woche, vierfacher Ackerboden? Bei manchen ist das Ding gesät, es kommt auch mal kurz irgendwie, sprost was auf und die Sorgen des Alltags erdrücken das Ganze wieder. Irgendwie lässt man das Ganze nicht aufgehen. Der Same ist da, aber er kann nicht wachsen in unserem Leben. Also nichts kann mich von Gottes Liebe trennen, aber ich kann tun, dass es bei mir keine Frucht bringt. Ich kann mich von Gott entfernen, aber nichts kann mich von Gott entfernen. Die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung, Das ist an Gemeinden von Gläubigen. Das geht so weit, dass es sagt, ich mag euch auskotzen, würde man heute sagen. Kehrt zurück zur ersten Liebe. Hey, ihr habt alles gekriegt und was macht ihr draus? Ich kenne euch nicht mehr. Also, es ist Gnade, dass wir errettet sind. Nichts kann uns von Gott wegbringen. Aber wir können uns sehr wohl von Gott entfernen. Und darum sagt Paulus, wir ermahnen euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Gnade ist ein Geschenk und Geschenke tritt man nicht mit Füßen, wenn man wirklich verstanden hat, was das für ein Geschenk ist. Und deshalb eine ganz klare Ermahnung von Paulus. Vers 2, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Er zitiert hier aus Jesaja 49, den Vers 8, und Jesaja 49 geht komplett über den Messias, der da kommen wird, den Messias, der befreien wird. Könnt ihr gerne lesen. Und er sagt, Paulus sagt, jetzt ist diese angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt, hier und heute, auch 2022, es ist die Zeit des Heils. Gott ist noch für uns. Die Gnade ist da, noch ist nichts zu spät, weder für den, der jemals diesen Schritt getan hat, noch für den, der den Schritt getan hat und vielleicht in Gefahr steht, sich von Gott zu entfernen. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt wirkt Jesus durch seine Gnade. Hier und heute bei uns, so wie auch damals bei den Korinthern. Und er sagt in Vers 3, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. Über den Dienst, das hat man in Kapitel 4, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, habe ich gepredigt. Und was ist unser Dienst? Unser Dienst, den können wir nachlesen in 2. Korinther 3, Vers 8. Das ist der Dienst des Geistes. 2. Korinther 3, Vers 9, der Dienst der Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 18, Dienst der Versöhnung. Das sind die Dienste, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden. Wir sollen niemanden gewinnen. Das ist unser Dienst. Und wir sollen niemanden irgendeinen Anstoß geben, damit dieser Dienst eben nicht verlästert wird. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir sollen niemanden einen Anstoß geben, auf das Gott verlästert wird. Da steht, wir sollen niemanden einen Anstoß geben. Niemand, was heißt es? In der Gemeinde schaffe ich es vielleicht noch, sonntags die 1,5 Stunden mich so aufzuführen, dass ich niemanden Anstoß bin. Aber wie sieht es aus auf meiner Arbeitsstelle? Wie sieht es aus im Straßenverkehr? Wie sieht es aus in meiner Nachbarschaft? Und wie sieht es aus in meiner Familie? Bin ich tatsächlich niemanden ein Anstoß hinsichtlich des Dienstes, den ich von Gott habe, nämlich Gerechtigkeit und Versöhnung und im Heiligen Geist Gott zu verherrlichen? Bin ich niemanden ein Anstoß? Das müsst ihr selber wissen. Also Gott weiß es und ihr wisst es. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich manchmal schon jemanden Anstoß bin. Und je intimer die Kreise werden, desto intensiver werden die Anstöße. Ich glaube, ich könnte jetzt meine Frau und meine Töchter hier vorholen und die könnten euch einiges erzählen, wo ich ein Anstoß bin. Natürlich habe ich immer recht, ich bin der Vater. Aber, nee, aber bin ich mir dessen bewusst, dass ich niemanden ein Anstoß sein soll? Und wir sollen nicht irgendeinen Anstoß geben. Das ist nämlich sehr schön mit irgendeinem Anstoß. In unseren Augen, in meiner subjektiven Sicht, gibt es eine absolute Wertigkeit von Tugenden. Das eine ist sehr, sehr wichtig und das andere ist zu vernachlässigen. Frage ich 10 andere hier drin, dann haben die eine andere Wertigkeit. Tatsache ist aber, ich bin ein Anstoß, auch wenn es mir unwichtig ist und für jemand anderen brutal wichtig. Und wir sollen nicht irgendeinen Anstoß geben. Ich meine, Jesus war auch vielen ein Anstoß. Aber warum? Weil er die Wahrheit gesagt hat. Sind wir ein Anstoß, weil wir die Wahrheit sagen? Oder sind wir ein Anstoß, weil wir sind, wie wir sind? Und ich muss gestehen, ich habe den Anspruch, niemanden irgendein Anstoß zu sein. Aber ich bin auch Realist genug, dass ich weiß, ich schaffe es nicht ganz. Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber bin ich mir bewusst, dass mein Verhalten anderen ein Anstoß ist und dass aufgrund dieses Verhaltens, wenn ich ein Anstoß bin, Gott nicht die Ehre bekommt? Wenn man mit Menschen redet über Gott, wie oft kriegt man gehört, was Christen oder Leute, die behaupten, sie seien in Jesu Auftrag unterwegs, ihnen angetan haben? Gott selbst hat den wenigsten irgendwo auf den Schlips getreten. Aber es sind Christen, die Menschen das Leben schwer machen, Christen, die ein Anstoß sind. Nahezu jeder kann irgendwo eine Geschichte erzählen, wo irgendeine geistliche Person ihm wirklich das Leben so vermiest hat, dass er mit Gott nichts mehr zu tun haben will. Das heißt, da sind wir unserem Dienst absolut nicht gerecht geworden. Und es macht, wir als Botschafter, wenn es der russische Botschafter hier in Deutschland auftritt und ein Blödsinn nach dem anderen erzählt, kann der amerikanische genauso, dann repräsentiert er sein Land. Und genauso repräsentieren wir Gott. Und darum ermahnt uns Paulus, dass wir diesen Dienst, dass wir in diesem Dienst keinen Anstoß geben, auf dass der Dienst nicht verlästert wird. Weil das, was wir tun, das wird dann Gott angerechnet. Sondern, Vers 4, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Interessant, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Ja, wie stellt man sich jetzt einen Diener Gottes vor? Lange Robe und gutes Reden in anderer Sprache, wenn man auf der Bühne steht. Das erwartet man von einem Diener Gottes. Oder will man einfach, wenn ich sage, ich bin Christ und Jesus hat mich verändert, dass ich den Menschen so begegne, wie ich sage, dass Gott ist? Ich glaube, das erwartet man von uns in allem. Wir leben hier in der gleichen Welt wie alle anderen auch. Wir haben die gleichen verletzlichen Körper, die krank werden. Wir haben die gleichen, das gleiche Gemüt, die gleichen Emotionen. Wir können auch emotional verletzt werden, wie alle anderen auch. Wir haben dieselben Ängste und Nöte, wenn es um unsere Gesundheit geht, wenn es um unsere Finanzen geht, wenn es um emotionale Krisen geht. Aber wir können anders damit umgehen. Wir haben durch Gott eine Perspektive, zumindest behaupten wir das, die uns komplett anders damit umgehen lässt. Wir proklamieren einen Gott, der in allen Situationen hilft. Wir verweisen auf die Perspektive in der Ewigkeit. Aber leben wir auch so? Vermittelt unser Verhalten, dass wir diese Zuversicht haben, dass wir in diesem Glauben leben, vermitteln wir in unserem Verhalten das, was wir sagen, was Gott ist und wie er uns verändert hat? Vers 5, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Puh, trifft uns nicht. Wir werden hier tatsächlich nicht geschlagen für Jesus. Wobei ich war vor Jahren mal, das kennt man hier, glaube ich, gar nicht. Neustädtlein oder sowas, hat das jemand schon mal gehört? Das sind so Tanzpaläste in der ländlichen Region, wo auf 40, 50 Kilometer Umkreis samstagabends alles zusammenkommt in diesen Tanzpalast und da wird dann Party gemacht. Und an so einer Veranstaltung waren wir und haben Traktate verteilt und sind tatsächlich mit Leuten auch ins Gespräch gekommen. Und dann bin ich, da war eine Clique von ein paar jungen Leuten, mit denen habe ich gesprochen. Und einer war recht offen und mit dem habe ich toll reden können. Und bei uns in der Gruppe war ein Ex-Rocker, Bekehrter. Und als wir dann weitergegangen sind, hat der gesagt, du, da war einer, 2 Meter hinter der. Also ich war schon bereit, dass ich auf den losgehe. Weil der stand da, wenn der nicht das Maul hält, ich hau dir meine rein. Wenn der jetzt nicht aufhört, ich hau meine rein. Aber er musste gar nicht auf den losgehen. Gott hat ihn zurückgehalten, also beide. Also da war ich knapp an Schlägen für Jesus, ohne das zu wissen. Aber wir sind nicht in Gefängnissen hier. Wir sind nicht in Unruhen, wie bei Paulus, dass plötzlich die ganze Stadt in Aufruhr ist und so. Und wir sind nicht in diesen Mühen und Wachen und im Fasten, jetzt nicht das heilige Fasten, dass ich sage, ich möchte Gebetsunterstützung, doch nichts essen, sondern dass ich wirklich nichts zu essen habe. Diese Sachen, die haben wir hier gar nicht. Aber wie reagieren wir, wenn auch nur ansatzweise solche Situationen auf uns zukommen? Ich habe doch vor vielen Jahren die Zahnpastatubenpredigt gehört. Du bist, eine Zahnpastatube ist wunderschön, oder egal ob das eine Zahnpasta oder Senftube ist, wunderschön, wunderbar, passt alles. Und wie kriegt man raus, was drin ist? Draufdrücken. Dann sieht man, was drin ist. Unser Leben als Christ ist wunderbar, wunderschön. Und ich kann Bibelverse auswendig und ich habe einen Dienst. Aber was passiert, wenn Druck kommt? Was passiert, wenn Druck kommt? Was kommt dann aus mir raus? Was ist, wenn auf der Straße wirklich eine brutal gefährliche Situation, jemand immer die Vorfahrt ging, gerade noch mal gut? Was kommt dann spontan aus mir raus? Worte, die ich vor meiner Bekehrung permanent benutzt habe? Oder, ach, der Herr segne ihn, auf dass er in Zukunft nicht mehr so einen Blödsinn macht im Straßenverkehr. Was kommt aus mir raus? Was ist auf der Arbeit, wenn wirklich irgendwas brutal schief geht? Wie reagierst du dann? Worte des Friedens? Und naja, beim nächsten Mal wird es besser? Oder erstmal Dinge, die eigentlich aus jedem rausfahren, wo nicht gereinigt worden ist. Aber das ist schon ansatzweise. Und was soll dann passieren, wenn erstmal Gefängnisse, Unruhen, Mühen und so weiter kommen? Vers 6, also wir sind immer noch in einem Satz, das ist faszinierend. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, nochmal vorne, also wir empfehlen uns als Diener Gottes in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. In Keuschheit. Sind wir keusch? Was ist denn keusch? Ja, sind wir sexuell rein? Wie sieht es aus mit, das ist überall. Mittlerweile muss man sich ja nicht mehr schämen und verstecken, um an den Bahnhofskiosk zu gehen und sich irgendwas zu kaufen, sondern du musst ja bloß das www einschalten und ist alles da. Trifft Männer vielleicht mehr wie Frauen, aber Frauen bestimmt manchmal auch. Sind wir keusch, was das angeht? Leben wir einen sauberen sexuellen Lebensstil? Ehebruch in Gedanken. Jesus sagt, wer in Gedanken auch bloß hinter jemand herschaut, hat schon Ehebruch begangen. Leben wir tatsächlich in Keuschheit? Das äußert sich auch in unseren Witzen, wo wir Witze gut finden. Wenn jemand einen Witz erzählt, der, manchmal sind sie ja witzig, aber wer hat da gelacht? Nee, aber sind wir da dabei? Und auch, ich weiß auch einen. Oder es ist tatsächlich keusch, was wir da leben. In Erkenntnis, haben wir Erkenntnis von Gott über Dinge, die um uns herum passieren, mit denen wir erkennen, was da passiert und empfehlen uns als Diener Gottes, indem wir diese Erkenntnis auch weitergeben. In Freundlichkeit sind wir ausgesprochen freundlich. Im Heiligen Geist ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar. Die Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Sieht man das in unserem Leben? Und in ungeheuchelter Liebe, das bezieht sich wieder auf die Freundlichkeit, ist unsere Freundlichkeit, unsere Liebe tatsächlich ungeheuchelt? Oder kann es sein, hier in der Gemeinde redest du mit jemand, ach ja, mein lieber Bruder, ach ja, meine liebe Schwester, und draußen im Auto, wenn ich mit meinen Kindern wieder zusammen bin, der Depp, vielleicht geht es bloß mir so und ihr kennt es überhaupt nicht, solche Gedanken. Aber heucheln wir Freundlichkeit, heucheln wir Liebe? Oder ist es tatsächlich echt? Was machen wir, wenn wir erkennen, es ist nicht echt und ich heuchle hier? Ja, hoffentlich muss ich dem die nächsten 3 Wochen nicht mehr begegnen. Oder Jesus, da stimmt was nicht. Bitte reinig mich, heil mich, auf dass in mir wirklich Wahrheit ist und ungeheuchelte Liebe. Ich möchte das haben, was von dir kommt und nicht bloß eine schöne Christenzahnpastatube sein. Ich möchte ein Zeugnis sein, ein lebendiges. Vers 7, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und linken. Wir empfehlen uns als Diener Gottes im Wort der Wahrheit. Was ist das Wort der Wahrheit? Es ist die Bibel. Wie bist du in der Bibel zu Hause? Wie gehört die Bibel zu deinem Alltag? Wie viel Bibel liest du? Ah, wir haben einen Kalender an der Wand, da steht jeden Tag ein toller Spruch. Ich habe schon festgestellt, die wiederholen sich alle 3,5 Jahre. Nein, wie bist du in der Bibel zu Hause? Bewegst du dich in der Bibel? Gehört sie zu deinem täglich Brot? Können wir Fragen zur Bibel oder falsche Behauptungen über die Bibel biblisch beantworten? So wie Jesus das konnte bei der Versuchung durch den Satan, Matthäus 4. Es steht aber geschrieben. Und ja, es steht aber abermals geschrieben. Wissen wir sowas? Ich sage jetzt nicht, dass wir eine wandelnde Konkordanz sein müssen und Römer 8, 28 so und so und das und das. Nein. Also ich kann euch mit Garantie sagen, meine Frau hat gesagt, ich will bei dir bleiben bis an unser Lebensende. Ich kann euch jetzt... Schlag mich bitte nicht, ich kann das Datum und die Uhrzeit nicht sagen. Aber ich weiß, dass es so ist. Und so geht es mir mit der Bibel. Ich kann dir nicht zwingend sagen, das steht dort und dort, aber ich weiß, dass es dort steht. Und das muss ich doch wissen. Sind wir so in dem Wort zu Hause? Wenn ich dann die Bibelverse noch rezitieren kann und sage, ja, also, ich weiß jetzt gerade 4 Übersetzungen auswendig. Toll, mein Computer weiß 20 Übersetzungen auswendig, der ist aber nicht errettet. Das macht es nicht aus. Also, im Wort der Wahrheit wollen wir uns empfehlen als Diener Gottes. Durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und linken. Waffen der Gerechtigkeit, kommt da irgendjemand was in den Sinn? Epheser 6, Waffenrüstung Gottes. Kann jetzt jeder für sich nicht hier öffentlich laut die Waffenrüstung Gottes, weiß er, was das alles beinhaltet? Dann schlag doch einfach nach. Epheser 6 ist im Neuen Testament. Ihr findet es, steht im Inhaltsverzeichnis. Vers 8, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig. Haben wir unsere Identität in Christus? Wir werden kritisiert, egal ob ich jetzt für meine Predigt hier kritisiert werde, egal ob ich für mein Verhalten in der Gemeinde oder sonst wie kritisiert wäre, ich werde kritisiert. Habe ich meine Identität in Christus, dass ich weiß, in ihm bin ich ein geliebtes Kind? Und wenn 30 Leute sagen, du bist nichts, dann weiß ich bin etwas, weil ich durch Christus etwas bin. Andersrum. Unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede. Ha, du bist der Beste. Also wenn du predigst, ha, das, so toll kann das keiner. Ich. Dann werde ich stolz und überheblich. Dann kriegt nicht mehr Gott die Ehre, der mir alles gegeben hat, sondern nehme ich die Ehre. dann bin ich auch kein Diener Gottes mehr. Ich war früher Mechaniker, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, und vor meiner Bekehrung, wenn ich ein Motorrad repariert hatte, ich habe das dann komplett bis auf die letzte Schraube zusammengebaut, jedes Verkleidungsteil hingebaut und alles, und dann erst auf Probefahrten. Die anderen haben gesagt, sag mal, wenn jetzt irgendwas wäre, dann musst du alles wieder abbauen, da ist nichts, ich habe das richtig gemacht. Tatsächlich habe ich auch wirklich das meiste richtig gemacht. Nach meiner Bekehrung war ich vorsichtiger, da war der Stolz irgendwo weg. Heißt nicht, dass ich dann schlechter wurde, aber ich war nicht mehr so stolz und selbstsicher. Sondern ich wusste, dass es Begabungen sind, auch diese handwerklichen Begabungen, die hat mir Gott gegeben. Aber sind wir da geerdet, dass wenn wir Kritik und Schande kriegen, dass wir wissen, ich bin jemand in Christus, und wenn wir mit Lob überhäuft werden, dass wir trotzdem geerdet sind und wissen, das habe ich alles durch Christus und ich bin nur durch Christus. Als Verführer und doch wahrhaftig. Paulus wird vorgeworfen, er sei ein Verführer. Aber er hat ganz am Anfang auch gesagt, hey, ich bin extra gekommen mit einfachen Worten, damit nicht meine überredende Rede was ist, sondern dass Gottes Geist das Ganze ist. Und wahrhaftig, und doch wahrhaftig, sind wir wahrhaftig? Gehen wir flexibel mit Informationen und Wissen um, Ziele zu erreichen? Oder sind wir wahrhaftig? Wenn der das sagt, dann glaube ich dem das. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Amen. Oder muss ich mir überlegen, dem habe ich die Sache so gesagt. War nicht falsch, aber war nicht alles. Muss ich beim nächsten Mal dran denken, dass ich das so beibehalte. Dem darf ich aber nicht sagen, dass ich dem das so gesagt habe. Sondern da wäre es gescheit, wenn ich das Thema gar nicht anspreche. Und dann kann ich eigentlich bei ihr das Ganze so sagen, wie es dann in allem war. Ist es wahrhaftig? Muss jeder für sich wissen, wie er mit Informationen und so weiter umgeht, ob er da bestimmte Ziele verfolgt oder ob er wahrhaftig ist. Weil letztendlich macht Gott alles. Ich kann bloß versuchen zu manipulieren. Vers 9. Als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Nochmal, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Also, auch wenn wir in der Welt unbekannt sind, es gibt keinen Wikipedia-Eintrag über mich. Und bei uns in der Straße weiß bestimmt auch nicht jeder, wer ich bin. Teilweise, wenn ich nach Siegen gehe zur Calvary-Konferenz, da kennt mich auch keiner. Kennt mich niemand. Bin da unbekannt. Aber mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin bekannt. Dort, wo es relevant ist. Bei Gott bin ich bekannt. Er hat seinen Sohn gesandt, um mich zu erretten. Ich war ihm so wichtig, ich bin bekannt, auch wenn ich sonst irgendwo nicht so bekannt bin. Andersrum kann man auch wohlbekannt sein, aber das ist auch nichts Besonderes, solange wir nicht im Buch des Lebens stehen. Das ist das Wichtige. Wir leben, als Sterbende und siehe, wir leben. Bei der Taufe haben wir es sichtbar gemacht, dass unser Leben, dass wir es in den Tod geben. Wir leben eigentlich gar nicht mehr. Christus lebt in uns. Wir sind Sterbende. Also ich lebe noch und ich sehe, wie oft der alte Martin bei mir durchkommt. Der ist noch nicht ganz weg. Aber der muss sterben, der muss mehr und mehr sterben. Christus muss größer und größer werden. In mir lebt der Neue und der Alte stirbt. Aber ich bin nicht traurig darum, dass der Alte stirbt, sondern ich bin froh. Und nochmal, wir empfehlen uns als Diener Gottes, als Sterbende. Der Alte stirbt, aber der Christus in mir lebt. Und wenn mein Leib hier stirbt dann stirbt er nur, weil Gott es zulässt. Nicht, weil das Schicksal zuschlägt oder weil Menschen das tun. Die könnten das gar nicht, wenn Gott es nicht zulassen würde. Wie viele Leute überleben schlimme Krankheiten, Attentate oder sonst noch was? Unsere Medizin oder unsere Presse sagt dann, das grenzt an ein Wunder. Ja, hallo, warum können wir nicht sagen an ein Wunder? Weil da müssen wir ja sagen, da muss es jemand geben, der Wunder tun kann. Also grenzt es nur an ein Wunder. Aber ich werde nur dann sterben, wenn Gott es zulässt. Fertig. Und so sind wir gezüchtigt und doch nicht getötet. Und Paulus wusste, und wenn sie mich steinigen, wenn Gott will, dann werde ich weiterleben. In diesem Bewusstsein ist er aufgetreten und hat sich empfohlen als Diener Gottes. Vers 10, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, doch viele reich machend, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Und wieder sind wir uns bewusst, dass wir in Gottes Hand sind, komplett. Glauben wir, was in Matthäus 5, 26, 34 steht. Sorgt euch nicht, guckt euch die Blumen an, wie schön die sind. Salomo in seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet. Die Vögel bauen keine Vorratshäuser und so weiter, Gott versorgt sie doch. Leben wir in diesem Glauben? Leben wir in diesem Bewusstsein? Oder leben wir mit dem Blick auf unsere Krankenakte, mit dem Blick auf den Kontoauszug, den Rentenbescheid, den Blick auf die Zahlen vom Arbeitsmarkt? Was beeinflusst uns? Ich habe vorhin gesagt, wir leben in derselben Welt wie alle anderen. Uns treffen dieselben Dinge wie alle anderen. Aber machen wir uns abhängig von diesen Dingen? Hier steht als Betrübte, aber immer fröhlich. Können wir denn fröhlich sein, wenn wir diese schlechten Sachen sehen? In Christus können wir fröhlich sein. Aber das ist das mit vierfachen Ackerboden auch. Bei manchen sind wirklich diese Sorgen der Zeit, bringen sie dahin, dass sie nicht mehr bei Jesus sind, weil sie nicht mehr vertrauen können. Als Arme und doch viele reich machend. Wenn jetzt da jemand wirklich existenzielle Not hat und hat Hunger, ich habe 10 Euro in der Tasche, aber das sind meine letzten 10 Euro für diese Woche. Tatsache ist, er braucht sie jetzt. Tatsache ist, ich habe sie jetzt. Tatsache ist, Gott sagt, kümmere dich nicht, ich kümmere mich. Kann ich dann in diesem Vertrauen die 10 Euro nehmen und dem geben? Oder mache ich mir Gedanken, nee, die brauche ich ja morgen selber. Damit misstraue ich Gott, dass er sich um mich kümmert morgen. Paulus hat anders gelebt. Paulus sagt, als Arme doch viele reich machend. Das, was er gerade hat, das gibt er finanziell oder mit seiner Arbeitskraft oder auch emotional. Die, die nichts haben, doch alles besitzen. Wenn ich jetzt eine emotionale Krise habe, in Trauer bin und da ist jemand, der trauert auch, kann ich ihn trösten oder kann ich ihn nicht trösten, bis ich endlich getröstet bin? Bin ich gelähmt? Du weinst, du sollst mal meine Sorgen haben, dann denkst du noch viel mehr weinen. Oder kann ich dann sagen, komm, wir schauen auf Jesus. Und ich bin durch Jesus getröstet und ich will dich durch Jesus trösten. Das sagt das, was Paulus hier will. Und nochmal am Anfang, er sagt, ich ermahne euch. Das ist eine Ermahnung, Leute, besinnt euch drauf. Das war wirklich ernste Worte von Paulus, dass wir uns Gedanken machen, wie wir unser Leben leben. Sind wir Botschafter an Christus statt? Wird der Dienst durch unser Verhalten verlästert oder kriegt Gott Ehre? Und jetzt läufst du Gefahr, diese Gnade vergeblich empfangen zu haben? Dann bring deine Zweifel und deine dir bewusste Sünde vor Gott. Bitte um Vergebung und er wird dir gern vergeben. Ich habe das Beispiel schon oft erzählt, dass vor einigen Jahren, da war ich auch schon, nicht in Rang und Würden, aber im Dienst und auch auf der Kanzel. Und bei mir läuft auch nicht alles immer super. Ich bin auch nicht absolut frei und rein von Sünde und dummen Gedanken. Und ich saß das war Sonntagmorgens auf meinem Sofa und ich war zerstört, emotional zerstört. Hab mit Jesus geredet und habe gesagt, Jesus, es war ein netter Versuch mit mir, aber ich kann es nicht, ich schaff's nicht, du siehst es, ich bin zu schwach, ich bin zu sündig, ich krieg's nicht auf die Reihe. Das Thema können wir abhaken, Test gescheitert. Und mir hat irgendwann mal jemand ein rotes Pappherz geschenkt gehabt, das war über dem Sofa an der Lampe hingesteckt, so, das ist das Vaterherz Gottes. Und wie ich das gebetet habe, Jesus, vergess mal die ganze Geschichte, fällt das Herz runter und fällt vor mir auf den Boden. Ich denke, das war's jetzt. Vaterherz Gottes auf dem Boden, ich am Boden, alles am Boden, vorbei. Und dann hat's knack gemacht. Er schleudert dir sein Herz entgegen. Er hat zu mir gesagt, Junge, wir haben keine Geschäftsbeziehung. Wir haben eine Liebesbeziehung. Ich habe dich aus Liebe errettet. Und ich will dir helfen. Und du kannst nichts ohne mich. Und noch ist der Tag des Heils. Noch helfe ich dir auf. Noch ist Zeit für Buße und Umkehr. Und ich will doch bloß, dass du mir vertraust. Und dann werde ich durch dich tun. Und es ist so, wir müssen uns bloß überwinden. Wir müssen uns nur überwinden. Und bekennen. Jesus, ja, sorry, ich habe es zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ich habe mir zu sehr meine Freiheiten genommen. Ich habe dich zu sehr nicht ernst genommen. Ich war dabei, mich in diese Richtung zu bewegen, dass ich dann einer von denen werde, wo in der Offenbarung steht, ich will dich auskotzen, so wie du unterwegs bist. Sorry, ich will es nicht. Und das hat bei mir so einen wesentlichen Schalter umgelegt. Ich weiß, ich kann immer wieder umkehren. Immer wieder. Ich stolpere immer wieder, aber ich kann auch immer wieder umkehren. Darum wirklich, jetzt ist der Tag des Heils. Wenn da was ist, bring es in Ordnung. Und wenn du seit 30 Jahren mit irgendwas kämpfst, Gott kann es wegnehmen. Aber wenn du offen und ehrlich bist, dann trägt er dich auch nochmal 30 Jahre durch damit. Aber lass es nicht einfach laufen. Bist du eine Empfehlung für Gott? Lass dich ermutigen zu einem Leben im Glauben und Vertrauen in Gott. Bete. Das ist lebendig, das ist Beziehung mit Gott. Lies Bibel, werde sicher in diesem neuen Leben. Getraue dich, auch ein Zeugnis zu sein, den Mund aufzumachen, zu beten, zu Jesus zu stehen, ein Diener Gottes zu sein, auch in der Öffentlichkeit. Trau dich einfach. Und Jesus hat nicht umsonst seine Jünger immer zu zweit ausgesandt. In Gemeinschaft geht es deutlich besser. Vertrau dich jemand an. Wenn du nicht alleine lesen kannst, dann lese zu zweit, zu dritt, zu viert. Wenn du nicht alleine beten kannst, dann fang an zu zweit, zu dritt, zu viert. Wenn du nicht alleine Zeugnis geben kannst irgendwo, dann bitte jemand mitzugehen. Wir sind nicht allein. Also Paulus spricht eine deutliche Ermahnung aus, aber damit ist nicht Sätzen 6 durchgefallen, sondern heute ist der Tag des Heils. Es geht weiter, da ist Hoffnung, Gott ist da, Gott lebt, Gott will dir helfen. Lasst euch auferbauen, bringt in Ordnung und Gott freut sich und euer Leben wird auch wieder Freude. Und dann seid ihr vielleicht solche, die am Palmsonntag nicht auf dem Platz sitzen und denken, naja, das ist doch schön, wenn er kommt, sondern die tatsächlich stehen, jubeln, Dinge hinwerfen vor ihn, ihm sagen, hey, das gehört dir, dir gebührt alle Ehre und ich bin jetzt emotional und voll dabei, weil das super ist, wie du bist. Amen. Dann haben wir jetzt vielleicht ein fetziges Lied, wo wir wirklich diese Freude zum Ausdruck bringen können. Boah. Hier sind lauter freudige Leute. Wer hat eine Idee für was Fetziges? Es reicht einer.
wenn der Wunsch da ist.